herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von KI und Tech2Go, der Praxispitch hier auf hardwarewartung.com. Und mit keinem würde ich diese Folge lieber bestreiten als mit dir, Yusuf. Hallo, grüß dich, schön, dass du da bist.
Geht mir genauso.
Das ist schön. Ja, unser wöchentliches Stell dich ein, es ist mal wieder soweit. Und ja, gleich um in medias res zu gehen, du hast eine Meldung mitgebracht, die ja durchaus spektakulär und wichtig ist. Und zwar nutzt Anthropic jetzt zukünftig Infrastruktur von xAI bzw. SpaceX. Und das ist ja in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, wie sagt man immer so schön, never bet against Elon. auch wenn er der Vorzeigebösewicht aus dem Fernsehen ist, also der klassische James Bond Bösewicht, ja. den man auch in den Comics dann irgendwie so darstellen könnte. Er findet immer einen Weg, seine Unternehmungen in irgendeiner Art und Weise sehr, sehr wertvoll zu machen, ja. Also er hat wirklich ein Händchen dafür, wo es keinen Ausweg gibt, trotzdem irgendeinen Weg zu finden, der nicht nur ein Ausweg ist, sondern halt tatsächlich so wirkt, als wäre das wieder so ein Masterplan. Und das ist wieder so ein Move, den er hier gemacht hat. Wir hatten ja letzte Woche, glaube ich, schon diskutiert, oder vorletzte Woche sogar, xAI kauft Cursor. Ja? Also Cursor ist dieser Coding-Spezialist, also so ein SDK-Anbieter, wo du einfach Modelle von allen möglichen KI-Anbietern nutzen kannst und die auch eigene Modelle mittlerweile entwickeln, die auf Chimica 2.6 laufen, also selbst trainierte Modelle. Und da war ja eben die Message schon, okay, schlaue Idee eigentlich, weil Elon Musk hat eingestanden, dass Grok ein ziemlicher Reinfall ist und xAI generell ein ziemlicher Reinfall ist und sein eigenes Modell eigentlich falsch aufgesetzt war. Und das sieht man jetzt auch in den Zahlen übrigens. Aber was er schon hat, ist einfach viel, 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 viel Rechenleistung. Und damit die Rechenleistung, die er mit viel, viel, viel Geld bezahlt hat, auch ihm nicht irgendwie weggenommen wird, muss er natürlich auch diese Rechenleistung auslasten. So hat er letzte Woche eben angekündigt oder vorletzte Woche angekündigt, dass er Cursor kaufen will, die auch viel Rechenleistung brauchen. Und diese Woche hat er angekündigt, dass Colossus 1, also das ist das erste, jeder, der sich noch erinnern kann, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, ich weiß jetzt gar nicht, hat er ja in einer affenartigen Geschwindigkeit ein Datacenter hingebaut mit 220 NVIDIA-GPUs. Das war zu dem Zeitpunkt ungesehen. Da dachte man, dass die natürliche Grenze bei maximal 50.000 bis 60.000 GPUs pro Rechenzentrum möglich ist. Und Elon Musk hat einfach ein Infrastrukturdesign aufgebaut, wo er bewiesen hat, dass man auch eine höhere Anzahl von GPUs zusammenclustern kann. Und das war Colossus 1. Und Colossus 1 hat eben 220.000 NVIDIA Hopper, also noch die Hopper-Generation, zusammengesteckt. Damit 300 Megawatt Leistung. Die hat er leider mit Gas betrieben. Also das ist der ganze Skandal um diese Gasturbinen, die er in Memphis, Tennessee aufgestellt hat, gegen die Regulierung übrigens und gegen die Regeln, aber wo kein Kläger, dort kein Richter. Und dieses Colossus Data Center übergibt er jetzt quasi eins zu eins die Rechenleistung an Anthropic, und das ist deswegen genial, weil Anthropic natürlich, und wir haben ja die letzten Wochen immer sehr gejammert, weil das halt wirklich kapazitätstechnisch eine Katastrophe war. Und jetzt kriegt quasi Anthropic out of the blue ein Drittel mehr Rechenkapazität plötzlich. Ja, weil 300 Megawatt ist wirklich viel, vor allem für Anthropic. Das merkt man auch schon. Also alle, die Anthropic genutzt haben, Claude Code, Die Limits sind alle nach oben gegangen, die wöchentlichen Limits, die Daily Limits sind nach oben gegangen, die Verfügbarkeit ist plötzlich wieder da, es kackt nicht mehr ab. auch die Rechenleistung, also auch die Cloud-Code-Leistung ist deutlich besser geworden, also die Qualität der Modelle ist besser geworden.
Das stimmt, ja, kann ich bestätigen, ja.
Und das ist auch, es ist übrigens ein Risiko, das man sich auch immer im Hinterkopf behalten muss, wenn man mit diesen API, also diesen großen Model-Anbietern arbeitet, dass die halt jederzeit einfach schalt mal ab, schalt mal runter, regulier mal, machen wir besser, machen wir schlechter und du kannst nichts dagegen tun. Und wenn du das in Production hast, hast du echt ein Problem. Weil wenn du zu einer Zeit implementierst, wo die gerade auf einem Hoch sind und dann sagen die, war nix, machen wir jetzt wieder ein bisschen runter, weil wir haben jetzt viel mehr Kunden und denen wollen wir viel mehr Geld abnehmen, dann hast du quasi die Arschkarte. Und das kann dir jederzeit passieren. Also, und ich glaube, das muss sich jeder, der das im Unternehmen implementiert, auch immer im Hinterkopf behalten. Aber warum ist dieser Deal so, also weitreichend, könnte man sagen, ja? Weil damit ändert xAI die komplette Strategie und auch SpaceX ändert die komplette Strategie. Warum? Weil xAI, also der Merger xAI und SpaceX und X, also das ex-ehemalige Twitter, macht jetzt plötzlich Sinn. Weil wir kennen ja auch das TerraFab-Projekt. Das TerraFab-Projekt ist ein Projekt, mit dem Elon Musk gesagt hat, er will die größte Chipfabrik der Welt bauen. Und die will er in den USA bauen. Bis jetzt hat keiner so wirklich geglaubt oder daran geglaubt, erstens einmal, dass das Sinn macht, weil selbst wenn er sie gebaut hätte, was hätte er denn damit gemacht? Weil er hat keinen Absatz. Und jetzt hat er xAI zum Hyperscaler einfach umgedreht und vermietet jetzt Datacenter-Kapazitäten. Und damit macht plötzlich die TerraFab Sinn. Damit macht plötzlich xAI Sinn und damit macht plötzlich auch SpaceX Sinn, weil SpaceX, die Geschichte, ist ja auch Datacenter im All. Aber wer finanziert das? Ja, weil er kann das ja nicht einfach so finanzieren. Also hat er jetzt, wie eben mit Tesla damals auch, ein Hyperscaler gebaut, der eine Cash-Cow sein wird. Er hat sie bereits, er kann sie nicht auslasten, er verkauft die Kapazitäten, kriegt dadurch viel Geld, viel Cashflow, kann sein Grog, was auch immer, das kann er halt irgendwie irgendwann einmal ja, nutzen oder auch nicht nutzen. Es ist auch komplett irrelevant, was er damit tut. Das kann er ja, um seine Propaganda irgendwie weiter voranzutreiben, aber das kann er auf einer kleinen Flamme jetzt betreiben, weil mit Colossus 2 hat er nochmal 1 Gigawatt, das er auch nochmal vermieten könnte und es gibt ganz viele Abnehmer. Und jetzt hat er einen Ankerkunden und der Ankerkunde ist Anthropic, also der KI-Anbieter, der die meiste Kapazität benötigt in den nächsten Jahren. Das heißt, plötzlich schließt alles zusammen, plötzlich klickt überall alles zusammen und dann ist auch die Bewertung von SpaceX plötzlich nicht mehr so absurd. Und das macht alles schon, also das ist ein genialer Move, könnte man einfach sagen, ja? Weil er hat jetzt quasi, er steigt jetzt als Neocloud ein, also wird zum Hyperscaler. Diese Hyperscaler finanzieren die TerraFab. Die TerraFab baut die Chips für die zukünftigen SpaceX Datacenter im All und du hast einen Cashflow, der die ganze Zeit das ganze Werk antreibt und es finanziell unabhängig macht, was vorher unmöglich gewesen wäre, weil für die TerraFab wieder ca. 50, 60 Milliarden brauchen, mindestens, ja, um das aufzubauen, wenn überhaupt. Und TerraFab, also diese eine Chipfabrik aufzubauen, ist ja auch eine Sache, ist ja nicht so, dass du das plötzlich über Nacht machen kannst, ja. Aber auch hier wieder das Joint Venture mit Intel, also dass sie hier mit Intel zusammenarbeiten, die auch schon Erfahrungen haben mit Foundry, also Chip-Herstellung. Das heißt, er kann von Intel das Know-how mitnehmen für die erste Phase. Und wenn es jemanden gibt, der industrielle Prozesse revolutionieren kann, dann ist es eigentlich Elon Musk, weil das ist das, was ihn immer ausgezeichnet hat. Er hat eine Branche hergenommen und das in einer industriellen Skalierung gemacht, die keiner jemals gesehen hat. Das war mit Tesla so, das war jetzt auch mit SpaceX so. Und wenn er das im Hyperscaler-Markt oder im Chip-Markt auch hinbekommt, und dann klickt alles zusammen. Ja, also das ist, wie gesagt, ich bin kein Fan von Elon Musk, aber er macht einfach seine Investoren reich damit. Und wenn es jemanden auf dem Planeten gibt, der etwas in dieser Skalierung hinbekommen kann, dann ist es eigentlich immer Elon Musk gewesen. Was sagst du dazu?
Ja, es klingt alles so einfach, wenn du das erklärst. Und auch so schlüssig. Ne? Also wenn man überlegt, welche Zahlen da dahinter stehen und welche Größenordnungen, dann ist das schon gigantisch. Was mir die ganze Zeit dabei noch als Frage im Kopf schwebte, war, wie geht's jetzt mit Grok weiter? Wie passt Grok da rein? Oder spielt Grok überhaupt noch eine Rolle für Elon Musk? Oder ist das dann nur noch so eine Kirsche auf der Sahnetorte? Also er versucht ja offensichtlich die Wertschöpfungskette möglichst von Anfang bis Ende abzubilden. Also was jetzt eigentlich nur noch fehlt, sind eigene Geräte, eigene Devices, auf denen dann sein KI-Modell läuft. Und dann hat er eigentlich vom Chip bis zum End-User alles. Ne? Also könnte mir gut vorstellen, dass er das Ziel auch hat, dahin zu kommen. Ob er es schaffen wird, ist die andere Frage. Aber alleine jetzt das, was du beschrieben hast, reicht ja im Grunde schon, um erfolgreich zu sein. Das ist also schon gigantisch, ja.
Also ich glaube, Grok könnte tatsächlich an Relevanz verlieren, weil ich glaube auch gar nicht, dass er, ich glaube, er hat unterschätzt, wie kompliziert oder wie schwierig es ist, so eine KI zu entwickeln. Und wenn man sich ein bisschen den Case anschaut, Elon Musk gegen OpenAI, also das ist ja gerade alles vor Gericht und da kommen immer ganz lustige Sachen raus. Und wenn du da ein bisschen das mitverfolgst, was in den Zeugenaussagen halt alles rauskommt, stellst du fest, Grok ist ja in einer affenartigen Geschwindigkeit auch entwickelt worden und ist extrem schnell, hat dieselbe Fähigkeiten bekommen wie die Frontier Models. Und jetzt weiß man auch warum, weil Elon Musk genau dasselbe gemacht hat, was die Chinesen. Er hat einfach distilled. Ja? Er hat einfach von allen großen Modellen die Modelle destilled und in Grok reingebracht. Und das ist jetzt rausgekommen. Ja, das musste er quasi vor Gericht aussagen. Er sagt natürlich, alle machen das, was auch stimmen wird. Also ich bin ziemlich sicher, dass alle Modelanbieter von allen Modelanbietern klauen. Und das ist ja, deswegen ist ja diese Hybris, also ich finde ja, dass diese ganze Diskussion mit den Chinesen, dass die alles distillen und deswegen halt, also das ist so doppelmoralig, weil erstens einmal die ganzen amerikanischen Anbieter all die Informationen geklaut haben, niemanden dafür bezahlt haben und überhaupt kein Recht darauf haben, das in irgendeiner Art und Weise anzuprangern. Hätten sie das in irgendeiner Form mit IP-Rechten oder sonst irgendwas entschädigt, dann würde ich sagen, oh, okay, ja, du hast recht, du bist auf der moralisch richtigen Seite, aber die sind alle moralisch in allen Extremen und sagen, oh, der da drüben ist viel schlimmer als ich. Und das stimmt überhaupt nicht, weil alle sind gleich schlimm. Und
das stimmt. Das stimmt.
Und diese, also das ist für mich einfach so, ja, lächerlich eigentlich, ja. Und ich habe da überhaupt kein Mitleid mit denen. Und wenn ich jetzt hier eben den Elon Musk höre, der einfach so lapidar vor Gericht dann sagt, naja, machen eh alle, dann wird das wahrscheinlich auch genauso sein. Aber er ist jetzt der Erste, der es zugeben muss. Man muss sagen, der Brockman von OpenAI, da ist ja auch irgendwas Lustiges, der führt ja Tagebuch und da stehen all die bösen Dinge drinnen. Also das ist einer genialer Wissenschaftler offensichtlich, aber trotzdem nicht sehr hell in der Birne, weil er hat alle seine illegalen Tätigkeiten, Gedanken aufgeschrieben und aufs Penibelste dokumentiert, wie er jetzt den Elon Musk austrickst oder wie er ihn da rausholt. Ja. Also, also wir haben eh schon mal angekündigt, dass dieser Prozess uns sehr glücklich machen wird, was so diese Informationen angeht, weil keiner da gut wegkommen wird, weil alle irgendwie bei allen festgestellt wird, dass sie halt alle James Bond Bösewichte sind in Wirklichkeit.
Ja, also das ist richtig, was du sagst, und was ich noch dabei sehe, ist, dass das auch Auswirkungen auf uns alle hat, mehr oder weniger. Also wenn wir jetzt KI zum Beispiel verwenden, um Inhalte zu generieren, seien es Bilder, Musik, Texte, dann können wir jetzt auch relativ einfach, ohne dass es Konsequenzen hat, uns bedienen an Dingen, die andere geschaffen haben. Ne? Also die gesamte Einstellung, die gesamte Mentalität ändert sich dadurch, finde ich. Ja, also oder dieses Unrechtsbewusstsein vielleicht auch eher, wie man es sagen sollte. Also was früher noch ganz ausgeprägt war, als in den Anfängen des Webs und wenn man Stichwort Urheberrecht und so, ja, das ist ja heute weg oder es ist nicht mehr durchsetzbar oder ne, weißt, was ich meine. Also da, ich glaube, da findet auch ein kompletter gesellschaftlicher Wandel gerade statt. Und wo das hinführt, kann man auch noch nicht so genau sagen.
Da muss ich ein bisschen widersprechen. Aber nur ein bisschen. Ich sage nur ein Wort: Napster.
Ja, da habe ich witzigerweise auch gerade dran gedacht.
Da hat alles angefangen. Ja,
ja, bei Napster. Das war mein Gedanke, während ich das ausgeführt habe.
Da hat alles angefangen und da haben wir alle gesagt, Musik, Zahlen, wozu? Ja, ich kann das einfach runterladen.
Ja, aber du hattest auch ein schlechtes Gewissen, wenn du Napster genutzt hast oder nicht.
Ich hatte kein schlechtes Gewissen, ehrlich gesagt.
Ich habe mich immer so ein bisschen wie so ein kleiner Hacker gefühlt, wenn ich da irgendwie so Sachen runtergeladen habe. Aber das hat ja auch den Reiz ausgemacht. Also, das ehrlich, war ja das Tolle dabei.
Ich habe mir damals gedacht, diese ganzen großen Labels zocken die Musiker ab, ja. Und es ist nur gerechtfertigt, dass ich jetzt die abzocke. Also das war so ein bisschen, aber das war vielleicht das Narrativ, das Napster auch irgendwie gestrickt hat, in das ich total reingekippt bin. Aber das Problem wurde ja gelöst. So ist es ja nicht. Ja, es gab dann, und das ist das Schöne an unserer Welt, es kommt dann immer irgendwer mit einer Geschäftsidee um die Ecke und löst das Problem recht pragmatisch, und das war Spotify. Spotify ist gekommen, man hat da monatlich gezahlt. Es war Apple eigentlich. Apple Music und wie hat das geheißen, das Apple Musik Tool?
iTunes,
genau. iTunes hat ja dann angeboten, du kannst dafür zahlen, und die haben natürlich ihre Marge daraus gemacht und haben aber das dann wieder an die übliche Musikindustrie weitergegeben. Das heißt, die Musiker konnten weiterhin Geld verdienen. Weiterhin gab es dann YouTube. Mit YouTube konnten die dann über Werbung Geld verdienen. Und also das heißt, es gab dann mehrere Geschäftsmodelle, die sozusagen die Kunst vorangetrieben haben und sogar viel besser gemacht haben als vorher, muss man einfach sagen, weil es sehr viel mehr Independent Music gab, die nicht irgendwie alles Mainstream, Standard, Sony Music, Pop, Blödsinn, ja, das alles gleich klingt und den Dieter Bohlen reich macht, ja. Und jetzt gab es halt ganz viel Indie, Indie-Music, sage ich jetzt einmal. Und die haben auch alle Geld verdient. Vielleicht jetzt nicht so viel wie zu Zeiten von so, also in der alten Welt. Aber es war viel breiter und es war viel gesünder, sage ich jetzt einmal, als es vorher war. Vorher war es sehr monopolistisch. Und genauso ist es jetzt mit der KI auch. Vorher waren halt viele Dinge, also die Verlage, sage ich jetzt einmal, sind das, was früher die Musiklabels waren. Und die haben halt auch mit ihren, ja, mit diesen Bücherrechten und der Preisbindung und all den ganzen Schnickschnack jetzt auch nicht unbedingt dem Handwerk einen Gefallen getan. Ganz im Gegenteil, sie haben eigentlich wieder hier protektionistisch gehandelt. Das freie Internet hat das verändert. Und dann sind die Verlage natürlich auch hier in die Bredouille gekommen. Und jetzt haben wir halt eine neue Welle mit der KI. Wie das jetzt gelöst wird, das ist jetzt noch nicht ganz klar. Im Moment ist es so, wir zahlen Anthropic und ChatGPT und Google Geld dafür. Aber die Content Creator, die haben jetzt irgendwie den Schlauch, sage ich jetzt einmal. Ja. Also, und die verdienen jetzt noch nicht. Aber ich bin ziemlich sicher, dass bald ein neues Geschäftsmodell mit Micropayments oder ähnlich um die Ecke kommen wird und das Problem auch lösen wird. Aktuell sehe ich es noch nicht, aber ich habe zum Beispiel ein bisschen in der Kryptobranche mal recherchiert und da gibt es schon die ersten sozusagen mal Lösungen für Nano-Payments, also Bruchteile von Cent-Beträgen. Und wenn du das kombinierst mit Content, dann könnte ich mir vorstellen und auch diese ganze Bewegung mit Cloudflare und diese Trainings, also wo man so einen Gatekeeper reinholen kann, um den eigenen Content zu schützen oder halt zu vermarkten, dann könnte ich mir das gut vorstellen, dass das in Zukunft vielleicht kommen wird. Aber im Moment ist es noch nicht absehbar.
Ja, ja. Kommen wir mal zurück oder als Anknüpfungspunkt passend dazu haben wir Richtung Data Center noch eine weitere Meldung, die auch spannend ist. Und zwar geht es um CoreWeave. Ich erinnere mich sehr gut, dass du CoreWeave schon öfter als Wackelkandidaten bezeichnet hast, was so die mögliche KI-Weiterentwicklung und ein eventuelles Platzen einer Blase angeht. Und da ist CoreWeave, wenn ich mich richtig erinnere, von dir immer so als Schwachstelle genannt worden. Jetzt gibt es da auch wieder interessante Nachrichten zu diesem Unternehmen, und zwar, dass die inzwischen schon über 1 Gigawatt an Rechenzentrumskapazität verfügen sollen und das verteilt auf 50 Standorte. Und bis Ende dieses Jahres sollen es sogar 1,7 Gigawatt sein, 2030 sogar bis zu 8 Gigawatt. Wenn man sich diese Zahlen anschaut, was sagst du? Stehst du noch zu der Meinung oder zu deiner These, die du geäußert hast, oder musst du so ein bisschen revidieren?
Kann ich nur nicht so ganz sagen. Also ich glaube, die These ist ja immer noch da. Also sie ist definitiv die Sollbruchstelle, weil CoreWeave die einzigen sind, die Nvidia-Chips letztendlich resellen. Aber das ist eigentlich ist es nichts anderes als ein Inference-Broker oder ein GPU-Broker. Und die Finanzierung davon ist halt alles auf Pump. Und solange diese Datacenter ausgelastet sind, ist alles gut, dann spielt die Musik weiter. Sollte die irgendwann mal einbrechen, und im Moment sieht es eben nicht danach aus. Also all unsere Diskussionen, vielleicht müssen wir die Datacenter-Blase-Diskussion komplett neu aufmachen, weil die Hypothese ist aktuell nicht aufgegangen. Also alle, die geglaubt haben, das ist alles ein Overbuild, es stellt sich heraus, das ist ein Underbuild. Und deswegen ist auch die Message mit CoreWeave sehr interessant, weil sie es tatsächlich schneller geschafft haben, auf 1 Gigawatt zu kommen, als alle gedacht hatten. Also die sind fast doppelt so schnell, wie sie selbst eingeschätzt hatten. Und dass sie Ende des Jahres auf 1,7 Gigawatt kommen wollen, ist auch wieder ein Zeichen dafür, dass sie deutlich schneller delivern, als alle es gedacht haben. Und ich glaube, der Grund dafür ist die allgemeine Marktstimmung. Ich glaube, alles, was sie jetzt irgendwie on the ground bringen, haben sie. Aber in einem Dreivierteljahr oder vielleicht in einem Jahr von heute wird es das alles nicht spielen, weil die Stimmung massiv umschwanken wird. Weil die Auswirkungen der KI und auch der Data Center Buildouts für den Energiemarkt so massive Auswirkungen auf den Endconsumer haben wird, dass der Widerstand, der jetzt noch recht, also verhältnismäßig klein ist, aber dafür gut organisiert, dann verhältnismäßig groß und sehr gut organisiert sein wird. Und dann werden wir sehen, dann wird's kompliziert, weil dann wird es nicht mehr so viel Ausbau geben und auch diese 8 Gigabyte bis 2030, die Sie hier ja anvisieren, hängt sehr stark vom politischen Klima ab und nicht von Ihren Fähigkeiten, weil das haben Sie bewiesen, dass Sie das können. Also Execution ist CoreWeave und all die Neoclouds, also auch N-Scale, wo wir dann nachher nochmal drauf kommen, ja, die haben eine sehr gute Execution, muss man einfach sagen, weil sonst hätten sie diese Kapazitäten in der Zeit nicht aufbauen können und das auch noch auf so vielen Standorten. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Superpower von CoreWeave gewesen, dass sie halt auf so vielen Standorten gleichzeitig die Logistik hinbekommen haben und auch die Leute und auch die Infrastrukturelemente zusammen bekommen haben. Obwohl die Hyperscaler ihnen sicher nicht das Leben leicht gemacht haben mit ihren eigenen Projekten. Aber die waren natürlich, also die Microsofts und AWS und Googles dieser Welt, die hat natürlich ein deutlich härteres Leben, weil die halt viel mehr von dieser ganzen Gegenbewegung angegriffen wurden. Also egal, wo Google gesagt hat, sie wollen ein Datacenter bauen, war sofort ein Trupp von Protestern da und hat versucht, die davon abzuhalten. Bei CoreWeave, die kamen irgendwie so unterm Radar und konnten halt gut exekutieren. Und N-Scale ähnlich. N-Scale war halt sehr stark im europäischen Raum unterwegs. Und die Europäer sind eigentlich ganz froh darüber, dass Infrastruktur ausgebaut wird, sage ich jetzt einmal, weil alle kapiert haben, oh, Infrastruktur, also Datacenter-Infrastruktur ist ein Industrierisiko. Also wenn du das nicht hast, hast du nicht nur keine Datacenter-Kapazitäten, sondern deine gesamte Industrie hat ein strategisches Risiko. Und deswegen ist auch die nächste Message eben mit N-Scale, die jetzt hier in Spanien in Sins die 66.000 Rubin-GPUs, also in Portugal, bauen wollen. Und das ist jetzt auch alles sozusagen on the run und wird schon implementiert. Ja, ja, also ich finde, wir müssen wahrscheinlich, wir können gegen Mitte des Jahres nochmal über das Thema Datacenter-Blase diskutieren. Aktuell kann man, glaube ich, sagen, Blase, ja, es gibt eine Finanzblase, das kann man definitiv sagen, aber auf der Geschäftsmodellebene gibt es da weit und breit keine Blase in Sicht. Also es ist eher ein Underbild als ein Overbild. Und das sehen wir auch an den Hyperscaler-Zahlen auch, ja.
Ja, das stimmt, das stimmt. Also nochmal zurück zum Thema N-Scale. Also dieser massive Ausbau, der jetzt da geplant ist in Portugal, denkst du, also ich glaube 1,2 Gigawatt ist da als Zielgröße angegeben. Denkst du, das ist ein strategischer Vorteil, also profitiert Europa da wirklich auch davon? Sind es auch europäische Unternehmen, die dann darauf zugreifen werden? Oder ist es im Prinzip mehr so ein trojanisches Pferd? Das heißt also, da laufen halt irgendwelche US-Cloud-Geschichten auf Hardware, die halt zufälligerweise in Europa steht.
Ja, du hast natürlich recht, ja. Also in Wirklichkeit ist das ja ein Microsoft Data Center. Also N-Scale ist der Data Center Anbieter, aber wer das Data Center nutzen wird, ist Microsoft. Und das sind 66.000 Rubin GPUs. Also am Anfang sind es 200 Megawatt, also sind zwei Gebäude jeweils mit 200 Megawatt und am Ende sollen es bis zu 1,2 Gigawatt sein. Und die Souveränitätsfrage löst das Problem nicht. Ganz sicher nicht. Ganz im Gegenteil, und es ist genauso, wie du gesagt hast, du hast jetzt hier einen europäischen Datacenter-Anbieter, der etwas baut, einen amerikanischen Anbieter, der das betreibt, sozusagen. Und wir wissen ja, dass Microsoft auf dem Papier EU AI Act und GDPR compliant und all diese Sachen zwar berücksichtigt und auch eine Garantie dafür abgibt, aber wir alle wissen auch, dass sich die Geopolitik schnell ändern kann. Nichtsdestotrotz ist es immer noch besser, die Infrastruktur steht auf europäischem Boden, als dass sie auf amerikanischem Boden steht. Weil bei einem geopolitischen Konflikt kann Microsoft vielleicht sagen, wir wollen das jetzt nicht, aber wir können trotzdem sagen, aber die Chips bleiben hier. Und wir betreiben sie dann mit, weiß ich nicht, irgendwelchen Open-Source-Modellen oder was auch immer. Und deswegen sehe ich es jetzt nicht ganz so kritisch. Es ist so ein Halbschritt zur europäischen Souveränität. Und ich denke, es muss viel mehr solcher Projekte geben. Also es muss Infrastruktur auf europäischem Boden existieren, auch wenn die Betreiber amerikanische Player sind, weil auch die Verstrickungen dadurch deutlich komplizierter werden und ein geopolitisches Massaker, was irgendwie vielleicht in Zukunft kommen könnte, nicht automatisch bedeutet, dass wir dann komplett raus sind, sondern wir haben dann zumindest noch die Infrastruktur. Und die Infrastruktur können wir auf jeden Fall nutzen. Und wir könnten genauso mit diesen Sachen auch Druck aufbauen. 66.000 Rubin GPUs ist jetzt nichts, also ist jetzt nicht nichts. Und wenn wir sagen, okay, wir haben 10 oder 15 oder 20 solche Projekte in Europa stehen, dann haben wir vielleicht Rechenkapazitäten, die, sag ich mal, 5-10% der großen Hyperscaler in irgendeiner Art und Weise decken. Und damit hat man schon ein bisschen Verhandlungsmacht auch. Besser so als umgekehrt.
Ja. Ja, und vielleicht wird ja auch alles noch ein bisschen effizienter und platzsparender. Das heißt, dann könnte man auch so ein bisschen die Bedenken dahingehend, dass es eben sehr viele Ressourcen in Anspruch nimmt, solche Rechenzentren zu bauen und zu betreiben, könnte man auch damit ein bisschen zumindest mal mindern. Und warum sage ich das? Das ist als Überleitung zum nächsten Thema, was wir haben. Und zwar hat Amazon ein neues Design für Datencenter für Vera Rubin und Liquid Cooling entwickelt, und das basiert letztendlich darauf, oder das Ziel ist, dass man deutlich weniger Energie benötigt für den Betrieb und für die Kühlung. Und das Ganze trägt den Namen Projekt Titus oder Project Titus, wie man es auch immer aussprechen möchte. Und ja, das könnte eben zu mehr Effizienz führen. Allerdings muss man ja auch wieder dazu sagen, wir hatten ja schon oft drüber auch gesprochen, Effizienz heißt nicht automatisch dann auch unterm Strich weniger Verbrauch. Es gibt ja den bekannten Rebound-Effekt. Das heißt also, in der Summe könnte es da trotzdem zu mehr Energieverbrauch führen. Aber das mal beiseite gestellt, ist es sicherlich immer gut und sinnvoll, die Effizienz zu verbessern. Hast du da noch ein paar Details dazu, zu diesem ganzen Projekt?
Also wir haben ja schon mal, ich glaube vor, es war glaube ich letztes Jahr haben wir über Rack-Design ein bisschen geredet. Ja? Und wir haben darüber geredet, diese High-Density-Racks, also ein Rack ist quasi ein Schrank, wo die Server drinnen stecken. Ja? Und in diesen Servern stecken die GPUs. Und diese Server und diese Racks werden mit Switches oder also mit Netzwerkinfrastruktur miteinander verbunden. Also so eine GPU-Infrastruktur ist eine ziemlich komplexe Angelegenheit, wenn man sich das genau anschaut und auch wenn man sich die Bandbreiten anschaut, die man benötigt. Das heißt, in so ein Rack kannst du, weiß nicht, ein paar Server reinstecken. Innerhalb des Racks hast du eine sehr gute Latenz und Geschwindigkeit, weil du hast jetzt quasi nur einen NV72-Switch, also von Nvidia zum Beispiel. Also wenn man sich jetzt die Nvidia-Infrastruktur anschaut, hat man da so einen NV72-Switch und da sind alle GPUs mit allen GPUs in so einem Mesh mit 400 Gigabit pro Sekunde verbunden. Damit kannst du natürlich einen großen Inference-Cluster, wo du halt große Lasten drauf laufen lassen kannst. Also bis zu 10 Terabyte an sozusagen Memory, die in quasi fast Real-Time miteinander kommunizieren können. Sobald du aber jetzt einen zweiten Schrank daneben hast, wird es kompliziert, weil dann hast du eine Latenz, weil du mindestens irgendein Data-Center-Switch brauchst, wo die Daten dann über ein Netzwerkgerät an den anderen Server gehen. Beziehungsweise an den anderen Cluster gehen, weil innerhalb dieser Racks sind dann quasi immer diese Cluster. Und die Kommunikation zwischen diesen Clustern ist jetzt nicht so schnell. In der Regel ist die 8-mal langsamer als innerhalb des Racks. Und dadurch ergibt sich eine natürliche Limitation des Trainings, also des KI-Trainings. Weil du kannst halt nicht, also wenn diese Data Center Designs nicht so ausgelegt sind, dass die näher zusammenkommen und mehr GPUs miteinander gleichzeitig reden können, dann kannst du auch nicht so große Modelle trainieren. Weil bei jedem Übergang zu einem Switch musst du halt Latenzen mit reinrechnen und nicht nur Latenzen, sondern auch Fehlerraten dazu rechnen. Und wenn die Fehlerraten da sind, hast du halt nur eine natürliche Limitation, also innerhalb des Trainingsprozesses, weil du auch die Batches, also es gibt so Batches, also so Trainingsläufe, und die kannst du aufteilen halbwegs, aber irgendwann musst du die wieder zusammenführen. Und dann hast du wieder Latenzen drinnen und dann hast du wieder Fehler drinnen. Und das heißt, egal wie viele Racks du dann dabei hast, das Modell wird nicht größer, weil die Latenz das größte Problem ist. Und damit dieses Problem gelöst wird, musst du das gesamte Datacenter-Design ändern in Wirklichkeit. Das heißt, du musst es schaffen, dass dieses Latenzproblem gelöst wird, entweder indem du größere Racks baust, bessere Netzwerkinfrastruktur entwickelst, halt irgendeine Lösung. Ein Problem, also Netzwerk ist ein Problem, aber Kühlung ist auch ein Problem. Weil du kriegst halt in so einem Schrank nicht mehr Wärme abtransportiert, als halt irgendwie so um die, sagen wir, 150 Megawatt, sag ich jetzt mal, oder 60, 70 war bis jetzt immer so der Standard in so klassischen Datacenter, dass du 60, 70 Kilowatt, Entschuldige, nicht Megawatt, ja. Kilowatt. Und wir haben ja darüber diskutiert, was es bedeuten würde, wenn man zum Beispiel so ein 1 Megawatt Rack hätte. Dann bräuchtest du quasi so baumstammdicke Metallrohre, die diese Wärme abtransportieren. Und das müsstest du alles mit Wasserkühlung auch noch, weil Wasserkühlung braucht auch noch viel mehr Platz. Und das ist genau das, was jetzt hier passiert. Man versucht, höhere Dichten innerhalb eines Racks oder halt das komplette Rack-Design umzubauen. Und das ist genau dieses AWS Titus. Da wird nicht nur ein Rack-System neu gebaut, sondern auch das gesamte Gebäude. Also wie kriege ich diese Wärme schneller abtransportiert? Also da gibt es dann so ganze Kühltürme, wird es da wahrscheinlich geben. Und auch diese Gänge-Infrastruktur. Also du hast ja, so ein Datacenter ist ja darauf auch ausgelegt, dass Mitarbeiter da drinnen auch irgendwas tun. Also Google war der Erste, der eigene Automatisierungen hier gebaut hat mit so kleinen Robotern, die dann ganze Racks einfach wegtransportiert haben. Also wenn irgendein Fehler in einem Rack war oder in ein Server nur oder ein CPU oder ein Memory oder was auch immer, ist da kein Mitarbeiter reingegangen, sondern die haben einfach das ganze Ding rausgenommen und haben es ersetzt und haben das dann offline sozusagen repariert und dann wieder reingesteckt. Und diese Infrastruktur wird auch sich verändern. Also diese ganzen Gänge werden verschwinden oder in einer anderen Form da sein, sodass nur noch mehr Roboter oder Module getauscht werden können, sodass du halt wieder eine höhere Dichte hast, damit du nicht so viel Platz brauchst und damit du auch eine bessere Ableitinfrastruktur für die Kühlung bekommst. Und das wird sehr spannend, muss ich sagen, wie das dann letztendlich ausschauen wird. Also ich wäre gern Mäuschen, ja, und würde da gern mal reinschauen, weil ich habe ja selbst Data Center gebaut, mein halbes Leben lang. Und das ist, also ich habe auch Liquid Cool, also mit der Hardware-Wartung haben wir auch Liquid Cooling Infrastruktur und wir wissen, wie das alles ausschaut, aber das ist alles noch sehr klein in der Skalierung. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass diese neuen Vera Rubin Designs vielleicht eine Leistung, also eine Wärmeleistung von, weiß nicht, 500 Kilowatt haben, da muss mal 500 Kilowatt überhaupt abtransportiert werden als Wärme. Also das ist schon Shit in, Shit out. Das geht nicht einfach so, kannst nicht einfach einen Ventilator draufblasen und sagen, hey, das wird schon kühl werden. Das klappt halt nicht mehr. Ja, du musst diese Wärme in dieser Masse richtig mal wegtransportieren können.
Was mir dabei noch als Gedanke kommt, ist, diese Abwärme, die ist ja auch, sagen wir jetzt mal klimatisch gesehen, ein Problem. Also wenn du jetzt hergehst und sagst zum Beispiel, du hast ein Rechenzentrum, das wird mit fossilen Energien oder mit Kernenergie zum Beispiel betrieben und die Wärme, die dann dabei entsteht, die Abwärme, die ist ja etwas, was vorher nicht da war, was hinzukommt, was sozusagen zur Aufwärmung des Klimas beiträgt. Ja, jetzt mal abgesehen von CO2 und sonstigen Dingen, die dabei als Emissionen entstehen. Das hast du ja bei erneuerbaren Energien nicht. Ja? Wenn jetzt zum Beispiel sagst, du nimmst Wind- oder Sonnenenergie, dann ist diese Energie ja sozusagen schon im Ökosystem enthalten oder im Kreislauf. Du nimmst sie sozusagen nur und wandelst sie um. Also auch das ist ja noch ein Effekt, zumindest mal über den noch nicht so oft gesprochen wurde. Ja? Also man spricht ja meistens immer nur über diese, ich sag mal, indirekten Effekte aufs Klima, eben über Emissionen, aber über diesen Effekt wird selten gesprochen, interessanterweise. Kannst du dem Gedanken folgen?
Ja, oder? Ja, total. Also das wird auch total unterschätzt. Das ist ja auch einer der Gründe, warum dieses Data Center im All-Thema so, also rein mathematisch berücksichtigt wird. Weil wenn man jetzt in die Zukunft denkt und sagt, okay, wir brauchen jetzt nochmal an die 400 Gigawatt oder sagen wir 600 Gigawatt an Rechenleistung, was jetzt extrem viel klingt, aber in Wirklichkeit realistisch ist, ja, bedeutet das in derselben Form auch Wärme. Also nicht nur Strom, sondern auch Wärme, weil das wird in irgendeiner Art und Weise auch in Wärmeenergie umgewandelt. Und damit könntest du wahrscheinlich die ganze Welt den Winter durchheizen. Aber das bedeutet auch, dass sich das Klima wärmt. Das heißt, es ist tatsächlich ein Problem, das in diesen Dimensionen noch nie berücksichtigt wurde, weil es diese Dimensionen noch nie gab. Und also das muss man definitiv berücksichtigen. Und ich glaube, es gibt ja, wir haben ja geredet über die EU-Regulierung, die ja gesagt haben, dass ein gewisser Anteil der Stromkapazitäten mindestens in Wärmeenergie sozusagen zurückfließen muss. Das ist der erste Anfang. Und ich glaube, dass das ist nicht nur ein Nice-to-have, sondern das ist ein Must-have, wenn man berücksichtigt, wie schnell sich das in Zukunft entwickeln wird. Und deswegen finde ich es gut, dass die EU vielleicht als Lucky Shot, ja, also ohne dass sie das eigentlich wirklich berücksichtigt haben, aber vielleicht gab es tatsächlich irgendeinen schlauen Typen in dieser Regulierung und der hat das mitberechnet und hat gesagt, das könnte man mal einfach reinbringen. Es ist tatsächlich eine der besten Ideen für den Klimaschutz, die sag ich jetzt mal aus der EU-Regulierung rausgekommen ist, ja.
Und dieser Gedanke, der kam mir übrigens noch, als wir über dieses Endscale-Thema gesprochen haben, weil da ja Meerwasserkühlung vorgesehen ist. Das klingt ja erstmal gut, aber ich meine, wenn du mit Meerwasser kühlst, dann erwärmst du das Meer natürlich auch, ja. Und das ist ja auch ein sehr kritischer Pfad auf dieser ganzen Klimageschichte. Also, dass die Meere immer wärmer werden und mit den entsprechenden negativen Folgen. In dem Fall ist es wahrscheinlich jetzt nicht ganz so gravierend, weil es ja mit erneuerbarer Energie betrieben werden soll. Das heißt, da hast du ja wieder diese ausgeglichene Bilanz hoffentlich auch. Aber ja, Meerwasserkühlung an sich würde ich erstmal als kritisch einstufen.
Was auf keinen Fall passieren sollte durch die Meerwasserkühlung ist, dass die Hitze wieder ins Meer zurückläuft. Ja? Also es kann zwar Meerwasser genommen werden, aber in Wirklichkeit sind ja die meisten Kühlsysteme sind ja geschlossen. Also gerade in dieser Skalierung bei Vera Rubin, das sind ja alles geschlossene Kreisläufe. Ist ja kein Kreislauf, der offen ist. Deswegen bin ich ein bisschen verwirrt, ehrlich gesagt, sogar über diese Message. Ja? Es soll zwar Meerwasserkühlung, also Wasser aus dem Meer verwendet werden, aber wo soll dann die Abwärme hinkommen? Also das erschließt sich mir noch nicht so ganz. Sollte die tatsächlich wieder ins Meer geleitet werden, wäre das schlecht, weil 1,2 Gigawatt mal das Meer erwärmen, ist jetzt nicht so geil. Ja?
Also, ein Tauchsieder, den du dann in das Meer reinhältst. Ne?
genau. Also ich finde, Australien macht da einen sehr guten Job. Australien hat jetzt eine neue Regulierung rausgebracht und hat gesagt, wenn ihr Data Center bauen wollt, muss es mit Wind, also müsst ihr Windparks bauen. Und das wäre vielleicht auch eine Option, die man sich in Europa überlegen könnte. Vielleicht wird man sich Australien mal anschauen, wie das dort läuft. Und wenn es sich auszahlt, sage ich jetzt einmal, wird Europa da sicher auch schnell hingehen. Nur das Problem mit Europa ist halt, das geht halt alles viel zu langsam. Weil die Entwicklung geht viel zu schnell. Bis die irgendwas beschlossen haben, ist der Fisch schon gekocht. Im Meer.
Das stimmt. Gut, kommen wir mal zur nächsten Kategorie, und zwar zur Kategorie Sicherheit. Es wird auch immer relevanter und wichtiger, denn mit KI und den fortschreitenden Möglichkeiten, da steigt natürlich auch das potenzielle Risiko, Sicherheitslücken in Software zu finden, sie auszunutzen. Und das Ganze steht jetzt gerade erst am Anfang und wir sehen jetzt ja immer mehr, was da passieren kann. So jetzt Google zum Beispiel den ersten KI-gestützten Zero-Day-Angriff abgefangen. Und das zeigt ja nur, dass da jetzt also zum Beispiel durch Claude Mythos und GPT 5.5 und andere weit entwickelte Tools, dass da eben Angriffsvektoren aufgespürt, kombiniert und dann auch angewandt werden können. Aber jetzt zu diesem Zero-Day-Angriff von Google nochmal zu kommen. Was ist denn da passiert? Was ist da vorgefallen?
Ich habe mir den genauen Angriff nicht im Detail angeschaut, aber es ist ein Exploit gewesen, der auf ein Webadmin-Tool zugegriffen hat. Und hier wurde im Konkreten diese Zwei-Faktor-Authentisierung ausgenutzt für den Zero-Day-Exploit. Und es war nicht nur so, dass sie den Zero-Day-Exploit gefunden haben, sondern dass sie auch schon einen Angriff geplant haben mit dem Zero-Day-Exploit. Und den hat Google unterbunden, indem sie das vorher festgestellt haben, gefunden haben und dann aktiv dagegen gearbeitet haben. Es gab eine Meldung, Moment, ich muss mal kurz schauen, ob ich das irgendwo in meinen Unterlagen finde. Es war eine bekannte Hackergruppe, die das durchgeführt hat. Das heißt, es war nicht einfach nur irgendein Einzeltäter, sondern es war eine organisierte Hackergruppe, die hier gezielt Infrastruktur angegriffen hat. Und das bringt mich wieder zurück auf die Geschichte mit Mythos. Also letzte und vorletzte Woche, wir haben ja sehr oft darüber geredet, wie, ja, ob es jetzt nur ein Marketing-Fake ist oder ob es jetzt einfach nur eine Geschichte ist oder ob es eine echte Bedrohung ist. Und an dem Beispiel sieht man, du brauchst nicht einmal Mythos. Es reichen die aktuellen, und das ist jetzt der erste bekannte AI-getriebene Zero-Day-Exploit-Angriff auf großer Skalierung, der entdeckt wurde. Das heißt, es gibt wahrscheinlich einen ganzen Haufen andere, die noch nicht entdeckt wurden, weil Google kann ja auch nicht überall sein. Google ist zwar mit diesem Google Threat Intelligence schon sehr weit in der gesamten Internet, ja, also im gesamten Internet verbreitet und arbeitet halt mit sehr vielen Firmen auch zusammen. Das unterschätzen viele eigentlich, wie tief Google da eigentlich in der gesamten Cybersecurity-Welt verankert ist. Diese KI-Stärken, die werden uns tatsächlich das ist jetzt der Startschuss, würde ich jetzt sagen. Ja. Wir haben oft darüber geredet, alle wussten, dass es kommen wird. Die in der Cybersecurity-Welt haben schon dagegen aktiv gearbeitet. Also alle, die in der Cybersecurity-Welt tätig sind, die haben das schon nicht nur lange am Radar, sondern arbeiten auch schon aktiv damit, mit Patch-Management, App-Security-Monitoring und all diesen Themen. Aber das kommt jetzt auch in die klassische Unternehmenswelt. Ja? Und wir müssen uns tatsächlich Gedanken darüber machen, wie wir jetzt damit umgehen. Also AI, Cybersecurity ist jetzt nicht nur ein Zukunftsrisiko, sondern es ist in der Gegenwart angekommen. Und Modelle wie Mythos oder halt, wir werden nachher auch noch kurz über ChatGPT Cyber reden, also GPT-5.5 Cyber. Das ist übrigens das ist das Cyber-Security-Modell von ChatGPT, das rausgekommen ist, das dieselben Fähigkeiten haben soll wie Mythos. Das heißt, und das ist dann auch eine Bestätigung, also es gibt jetzt keine, es gibt Benchmarks, die besagen, dass ChatGPT 5.5 Cyber ähnlich stark ist wie Claude Mythos. Und das sagt uns wieder, dass alle großen Labore schon diese Capabilities haben. Mhm. Und wenn das nicht nur die großen Labore haben, haben das auch die Open-Source-Labore mittlerweile. Und wenn sie es nicht heute haben, haben sie es in 3 Monaten oder in 6 Monaten. Und dann haben
genau, das sehen wir ja an der Entwicklung, genau, dass es nur eine Frage der Zeit sein muss. Ja. Mhm.
Genau, und dann haben wir wirklich ein Problem, weil dann alles, was im Internet exposed ist, ein Angriffsvektor ist und in einer Qualität, die wir so noch nicht kannten. Also das macht mir ein bisschen Sorgen, muss ich ehrlich gesagt sagen. Das Vorgehen der großen Large Language Model Anbieter macht mir auch ein bisschen Sorgen, weil sie das ein bisschen so hindrehen, dass halt nur die großen Player irgendwie Zugang kriegen vorher, und wenn sie es kriegen, dann müssen sie irgendwie Kohle zahlen. Und um das zu fixen, ist es dann halt irgendwie, ja, also wenn du das Geld hast, dann kannst du mitspielen und wirst vielleicht nicht sofort gehackt. Aber wenn du die Kohle nicht hast, hast du die Arschkarte Und jeder Script-Kiddie mit Zugang zu einem Open-Source-Cyber-Security-Modul kann dir dein CRM hacken und dir deine Daten klauen. Und du wirst es nicht einmal mitkriegen.
Ja, mal ganz zu schweigen von noch viel kritischeren Systemen. Also ich denke da zum Beispiel an die Verteidigung und Waffensysteme. Ja, wir wissen ja auch aus der Vergangenheit, dass da auch viele Schwachstellen und Lücken bestehen. Und gerade alles, was von Menschen gemacht ist, ist eben nicht perfekt. Und die KI kann sowas finden. Also man möchte sich ja gar nicht vorstellen, was da theoretisch für Maßnahmen oder Konsequenzen daraus folgen können.
Also ich glaube, es ist ein bisschen so wie auch in der Arbeitswelt. Bis jetzt gab es halt die Super-Experten, die haben, also auch in der Cyber-Security- oder Hacker-Welt, konnten die richtig guten Hackergruppen eh schon fast alles angreifen, was sie wollten. Also die nordkoreanischen und die russischen und die chinesischen Hackergruppen haben schon sehr viel Zugang gehabt in der Vergangenheit in Unternehmen, in staatliche, in Infrastruktur. Und es gibt halt einen klassischen Wettbewerb zwischen den, sag ich jetzt mal, national oder halt höher organisierten oder gut finanzierten Hackergruppen. Aber was jetzt KI macht, ist, dass halt jeder diese Capabilities kriegt. Das heißt, wenn die KI-Labs nicht hinbekommen, dass sie das in irgendeiner Art und Weise unterbinden oder auch die Open-Source-Modelle keine Linien haben oder keine Planken haben, um das abzufangen, dann kann halt jeder, der irgendwie Zugang zu Inference hat, schnell mal einfach, weiß nicht, die Bank hacken oder irgendwie, weiß nicht, weil er sich ärgert über Ampeln, irgendwie die gesamte Ampelinfrastruktur in seiner Stadt lahmlegen. Also das, da weiß ich noch nicht, wo überall noch Lücken gefunden werden. Aber was ich ganz sicher sagen kann, ist, dass dieses ganze Patching und detaillierte Hinschauen überall dort, wo jetzt irgendwie Software im Einsatz ist, also das muss schlagartig jetzt deutlich besser laufen.
Auf jeden Fall. Und das wird nicht von heute auf morgen besser werden. Das heißt, da wird es zu Angriffen und zu Schäden kommen. Ich glaube, das kann man schon mit Sicherheit sagen. Die Frage ist halt nur, wie groß wird der Schaden sein? Wie dramatisch werden die Auswirkungen sein? Und ja, wer weiß, vielleicht führt das auch im einen oder anderen Bereich wieder zu einer Entkopplung. Das heißt also, dass wirklich Dinge aus dem System, aus der Vernetzung rausgenommen werden, dass sie wieder autark funktionieren, kann man alles heute noch nicht absehen.
Zentralisierung sozusagen.
Können wir eigentlich weitermachen? Gleich passen noch mit der Meldung wie Claude Mythos 271 Firefox-Bugs gefunden hat. Das ist ja eine ganze Menge. Da müsste ein Mensch wahrscheinlich sehr lange suchen, um so viele zu finden. Ist aber auch erschreckend, wie viele Lücken es da gibt. Das ist ja wie ein Schweizer Käse. Wie konnte das funktionieren oder welche Vorgehensweise wurde da angewandt?
Irgendwie habe ich das jetzt so verstanden, dass also im Kern, dass das Modell sucht quasi nur statistisch nach klassischen Code-Problemen. Also sucht nicht nur nach klassischen Code-Problemen, sondern baut einfach reproduzierbare Testfälle und führt sie dann aus. Und dann reduziert er dadurch die False Positives und irgendwann einmal kommt er mit einem davon durch, mit diesen Testfällen. Also er inszeniert quasi, er stellt sich vor, welcher Fehler produziert werden soll, baut den Testcase dafür, executed und dann schaut er, okay, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert Und dann hat er halt 423 Sicherheitsbugs gefunden und gefixt. 271 davon wurden in Firefox 150, also und 100, also genau, und ja, und wurden dann halt im Preview, also in dem Preview zugeschrieben, also dem Cloud Mythos zugeschrieben, ja. Also das der Weg ist letztendlich, er baut einfach irgendwelche Testcases, also hypothetische Testcases, die ein normaler Mensch sich normalerweise gar nicht ausdenkt. Und das ist, glaube ich, so, weil was machen die klassischen Hacker? Die kennen halt die üblichen Probleme von so Libraries oder irgendwelchen Software Open Source Modulen, sage ich jetzt einmal, und dann versuchen die dort halt irgendwie irgendwas umzusetzen. Aber der Claude Code, also der Claude Mythos, hat das gar nicht so gemacht, sondern der hat einfach gesagt, ja, also ich versuche jetzt mal einfach 400, 500, 1000 Testcases zu bauen, einfach versuchen, irgendwelche Fehler auszulösen. Und dann hat er einfach quasi die False Positives rausgenommen und hat einfach weitergemacht.
Funktioniert jetzt eigentlich noch diese Bounty-Jagd? Ich meine, die Unternehmen, die setzen ja oder haben zumindest früher immer Prämien ausgesetzt, wenn man Sicherheitslücken gefunden hat. Da könnte man ja jetzt relativ einfach Geld verdienen. Man muss ja einfach nur ein KI-Modell drauf ansetzen.
Würde wahrscheinlich funktionieren, ja. Also ob jetzt die aktuellen Modelle, die draußen sind, funktionieren, das weiß ich jetzt gerade nicht, kann ich jetzt nicht sagen, aber der Angriff, also der Zero-Day-Angriff, den Google ja hier gefunden hat, zeigt ja, dass das bereits möglich ist. Ja? Und ich glaube, der ganze Ansatz mit diesen Exploits, das wird sich wahrscheinlich, diese Bounty-Jagd, das wird sich alles, glaube ich, ändern. Ich glaube, da das ganze Modell wird sich ändern. Was mich ein bisschen irritiert, ist, wie gesagt, nochmal zurück auf OpenAI, weil wir haben zwar jetzt gesagt, OpenAI hat jetzt auch ein Modell rausgebracht, das GPT-5.5 Cyber. Und auch die, und das hatten wir schon angekündigt, haben, also die haben das genannt, startet Daybreak, nennen sie das. Also das ist quasi ihre Cybersecurity-Initiative, die Claude, also die Anthropic hat das, glaube ich, Glasswing oder so genannt, ja. Und jetzt macht OpenAI genau dasselbe wie Anthropic, indem sie quasi so eine Art elitäre Gruppe aussucht, die jetzt Zugang zu diesem neuen Modell haben. Und das ist jetzt ein bisschen problematisch und das hatten wir schon letztes Mal ein bisschen angekreidet, dass das zum Geschäftsmodell werden könnte. Weil Early Access ist damit halt tatsächlich ein Thema. Weil wenn du Early Access hast, hast du Zeit, um deine Software zu patchen und die Fehler sozusagen zu lösen. Und wenn du kein Early Access hast, bist du Kanonenfutter, ja. Weil der Erste, wenn du das dann einfach im freien Internet hast und irgendwer hat schlechte Laune, startet er einfach das neue Modell und hackt dir dein System. Und du kannst wenig dagegen tun, außer dass du dann selbst natürlich eine eigene tolle Truppe hast, die so gut ist, dass sie wieder das ganze Patching übernimmt. Aber ich glaube, dass diese gesamte Veränderung der Cybersecurity-Welt wird uns, glaube ich, noch ziemlich viel Kopfzerbrechen machen, weil Lösungen wie CrowdStrike, Cloudflare immer wichtiger werden. Aber das funktioniert halt nur auf Enterprise-Grade. Ja? Also du kannst halt CrowdStrike für einen Mittelständler oder ein kleines Unternehmen, kannst du das eigentlich kaum verwenden. Das heißt, du brauchst irgendwelche Lösungen für eben die kleinen Player, ansonsten sind die einfach Futter, ja. Und die werden alle aussterben, wenn irgendein schlecht gelauntes Script-Kiddy meint, du hast schlechten Service geleistet, dann hackt er dir die Bude, nimmt er deine ganze Software auseinander und treibt dich in die Insolvenz.
Ja, da sieht man eben auch wieder, dass so klassische Empfehlungen, die es schon immer gibt, rund um Sicherheit, zum Beispiel regelmäßige Backups durchzuführen, regelmäßige Updates und Patches durchzuführen, dass die immer wichtiger werden durch die steigende Bedrohung, die von KI ausgeht.
Die Realität ist halt, dass gerade in diesen Unternehmen, die so gefährdet sind, die haben ja das Know-how gar nicht. Und die haben auch nicht die Leute. Und das ist ja das Problem. Das heißt, entweder du machst jetzt eine Cybersecurity-Bude auf, die sich genau um dieses Zielsegment kümmert, oder du lässt sie vor die Hunde gehen.
Ja, das ist richtig. Ich glaube auch, dass das ein riesiger Markt wird. Also das Thema Cybersecurity angesichts dieser steigenden Bedrohung. Und ja, dann wirst du sicherlich auch Startups haben, die sich ihrerseits der KI bedienen wird, die Sicherheit zu gewährleisten oder sie zu prüfen und die vielleicht gar nicht so tief im Thema drin sein müssen, wie es früher bei solchen Sicherheitsexperten war. Also sie können ja einfach die KI verwenden. Ja, also sozusagen Vibe Security statt Vibe Coding. Könnte passieren. Ja, lass uns doch damit zur nächsten Kategorie übergehen, KI's Next Topmodel. Und hier wird es wieder ein bisschen praxisrelevanter. Denn wir haben uns mal die Mühe gemacht und haben uns mal überlegt, beziehungsweise haben mal uns ja gängige Open-Source-KI-Modelle angesehen, die für Unternehmen wertvoll oder von Interesse sein können. Ja, es ist ja so, man ist ja nicht zwingend darauf angewiesen, jetzt die KI-Modelle der großen Hyperscaler zu nutzen, sondern es gibt gute Gründe, die auch dafür sprechen, im eigenen Haus eine KI aufzubauen. Also Stichwort Betriebskosten, Datensouveränität, DSGVO oder auch eine fachliche Spezialisierung, und dann kann es durchaus sinnvoll sein, eben auch mal ein KI-Modell im eigenen Unternehmen aufzubauen oder beziehungsweise da auf Open-Source-Lösungen zu setzen. Und wir haben uns verschiedene Modelle angeschaut, haben da auch unterschiedliche Kriterien bei der Bewertung eingesetzt, zum Beispiel die Qualität von Logik, Code-Generierung, Agentik, dann Effizienz, Hardware-Infrastruktur, die man braucht, Datenschutzaspekte, Spezialisierung und dann auch natürlich die Kosten oder Total Cost of Ownership. Und darauf basierend eine Liste der 8 besten Open-Source-Modelle generiert, die für Unternehmen interessant sein könnten. Und ja, auf Platz 1 ist bei uns gelandet Mistral Medium 3.5, also ein europäisches Produkt. Auf Platz 2 DeepSeek V4 Pro und auf Platz 3 Nemotron Cascade 2. Ja, also diese Liste, die ihr euch gerne auch mal im Detail anschauen könnt, inklusive der Beschreibung, wie wir vorgegangen sind, findet ihr auf hardwarewartung.com im News-Bereich. Die 8 besten Open-Source-KI-Modelle für Unternehmen. Stand Mai 2026. Man muss ja immer dazu sagen, das Ganze entwickelt sich dramatisch weiter. Das ist jetzt nur eine Momentaufnahme. Wir werden das jetzt in Zukunft auch immer mal wieder machen und dann auch die Liste aktualisieren. Aber ja, für den Moment sind das die Dinge, die für euch, wenn ihr ein Unternehmen habt und über KI-Einsatz im Unternehmen nachdenkt, relevant sind. Wie siehst du diese Ergebnisse, Josef? Was sind deine Erkenntnisse, die du rausgezogen hast? Und wie würdest du es einschätzen? Wann lohnt es sich denn, eines dieser Modelle auch im eigenen Unternehmen zu verwenden?
Ich glaube, alle, die uns zuhören, die wissen, dass ich der Meinung bin, dass der produktive Einsatz von KI in europäischen Unternehmen eigentlich ausschließlich über Open-Source-Modelle laufen sollte. Und zwar aus mehreren Gründen. Erstens einmal Verfügbarkeit. Also wenn du tatsächlich eine Infrastruktur brauchst, die 100% oder 99,9% Verfügbarkeit hat, dann kannst du eigentlich nur auf eigene Infrastruktur und Open-Source-Modelle setzen. Gleichzeitig, wenn du darauf angewiesen bist, dass die Fähigkeiten der Modelle gleich bleibt, also das hatten wir ja vorhin auch schon angesprochen, dass es sehr leicht sein kann, dass einfach Anthropic das runterdrosselt und dann sagt, oder ChatGPT sagt, so, wir machen das jetzt anders und plötzlich kann der das PDF nicht mehr auslesen. Das ist uns schon passiert, ja. Und also das heißt, wenn du darauf angewiesen bist, dass es zuverlässig ist und du einen produktiven Status haben möchtest, führt, glaube ich, kein Weg dran vorbei, dass du Open-Source-Modelle in irgendeiner Art und Weise einsetzt. Welche Modelle du im Detail einsetzt und welche Fähigkeiten die benötigen, ist natürlich von deinem Use Case abhängig. Also wenn du, also du hast ja hier Mistral Medium 3.5 als großen Gewinner. Das liegt natürlich daran, dass Mistral einfach von den Capabilities gut ist, aber trotzdem nicht die maximalen Hardware-Anforderungen hat. Halbwegs, also die gesamte regulierte Sicherheit anbietet und halt auch diese ganzen Spezialisierungen hat. Das heißt, wenn du, auch wenn jetzt Mistral jetzt nicht der Big Player sozusagen in dem ganzen Large Language Model Markt ist, ist es in Europa the place to be in Wirklichkeit. Ja? Und das sehen wir auch in der sehen wir auch im Real Life. Sehr viele Projekte werden mit Mistral umgesetzt. Und das ist auch der Grund, warum Mistral überhaupt noch lebt. Wäre das nicht so, wäre Mistral schon längst insolvent. Und wenn du tatsächlich Modelle brauchst, die extrem high Capabilities benötigen, also ein Coding-Agenten, ein Agenten, der deine gesamte Infrastruktur überwacht, dann musst du halt auch richtig Geld in die Hand nehmen für Inference, um diese Modelle laufen zu lassen. Weil wenn du zum Beispiel ein DeepSeek V4 Pro, das hier als Nummer 2 steht, da musst du halt schon richtig dicke Infrastruktur verwenden. Also das kostet auch richtig Geld. Das heißt, die Unternehmen, die das nutzen möchten, müssten auch tatsächlich einen Use Case haben, der sich dafür auch rechnet. Und deswegen, also ich bin persönlich ein Freund von den vielen kleinen Modellen. Ich denke, man kann viele der Use Cases, die gerade in Unternehmen im Einsatz sind, sehr schnell runterbrechen in mehrere Subtasks und sie mit kleineren Modellen, die spezialisiert sind oder mit Mix of Experts Modellen oder wenn du Audio, Video, Text unterschiedliche Aufgaben hast, dass du die halt mit jeweiligen spezialisierten Modellen nutzt und dann dazwischen eine Infrastruktur hast, die das zusammenhält, also irgendein Workflow-Engine oder irgendein Claude Code oder was auch immer, der dir diese Workflows zusammenstellt. Früher war es halt sehr stark N8N, aber wir sehen auch schon langsam, dass N8N überholt ist, weil du das halt alles in den Agent Harnesses einfach schon bauen kannst. Auch hier die Agent Harnesses auch schon mit einer Interoperability Open Source verfügbar sind, wo du nicht mehr Claude Code brauchst oder Codex oder was auch immer. Weil auch hier hast du wieder Abhängigkeiten. Auch da empfehlen wir immer eher, also wir selber würden das auch nicht anders machen, dass man eben auf Open Source setzt, dass man ein Agent Harness so baut, dass sie unabhängig ist von einem Anbieter. Weil auch das ist ein Thema, Vendor Login ist ein Riesenproblem. Weil wenn du jetzt anfängst mit ChatGPT oder Anthropic diese Sachen umzusetzen, die diese Fähigkeiten haben, die können auch jederzeit die Kosten einfach hochschrauben. Und dann wird es plötzlich unrentabel. Vor allem, wenn du Use Cases hast, die du jetzt eingesetzt hast, weil sie jetzt gerade besonders günstig sind. Und dann plötzlich werden die Preise erhöht, dann hast du halt echt ein Problem. Und das kann dir alles mit Open Source nicht passieren. Wenn du Inference anmietest, kann dir das natürlich auch passieren, weil die Inference-Kosten einfach sehr schnell auch steigen können. Und wir sehen das auch schon hier am Markt. Also es gibt ja einen Spot-Price für GPU-Leistungen und der ist stark schwankend und eher Tendenz nach oben. Und es ist auch schon tatsächlich, es gibt jetzt schon die ersten Ansätze, wo Inference-Leistung ähnlich gehandelt wird wie Securities, also sozusagen wie Öl oder Kakao oder was auch immer. Also es gibt jetzt schon die ersten Börsen für Inference-Leistung. Also Broker. Inference Brokerage wird zum großen Thema. Insgesamt weltweit. Und es gibt jetzt schon die ersten Ansätze, um diese Broker-Plattformen zu bauen. Und das macht es natürlich auch schwierig. Aber auf der anderen Seite, eigene Infrastruktur aufbauen, erfordert wieder Fähigkeiten, erfordert Skills, hat auch ein gewisses Problem mit der Nachhaltigkeit. Also es ist ein bisschen Tod oder Teufel. Es wird nicht einfacher. Aber grundsätzlich meine Meinung, wenn du ein Unternehmen hast und du möchtest KI im Unternehmen einsetzen und alles, was sich nicht mit Software lösen lässt und du KI-Agenten tatsächlich benötigst, würde ich auf Open Source setzen und mich schon sehr früh damit beschäftigen, welche Fähigkeiten die haben. Viele sind überrascht, eben wenn wir jetzt von Mistral reden, alle denken sich, Mistral, was? Was soll mit Mistral, was soll Mistral jetzt können? Aber Mistral kann vieles sehr gut. Ja? Mhm. Genauso wie Nematron oder Gemma 4, ja, so, das sind so, oder das Microsoft Phi, ja. Das ist so ein Mini-Mini-Mini-Modell, ja, aber kann richtig viel. Wird gerade im IoT-Bereich sehr weit eingesetzt. Ja? Also das sind so Dinge, man sollte sich frühzeitig damit beschäftigen. Deswegen finde ich auch den Artikel, den hast du ja super zusammengestellt, ja? Sehr gut, weil er einfach beschreibt, wo tatsächlich der reale Nutzen liegt. Ja? Und es sind eben nicht die Kimika 2.6 und DeepSeek V4 und was auch immer, oder Llama. Ja. Llama war früher natürlich ein Thema, aber das kannst du heute komplett in die Tonne treten. Das ist wertlos. Ja.
Zumal du es in der EU, also zumindest Modell 4, nicht nutzen darfst, aktuell.
Ja, das ist das Nächste. Ja. Also auch das Thema Lizenzen. Ja. Also das ist auch ein total unterschätztes Thema. Man muss sich das tatsächlich anschauen. Man muss sich anschauen, unter welcher Lizenz läuft das. Weil je nachdem, was für eine Lizenz du verwendest, kannst du gewisse Use Cases nicht machen. Also wenn du es für einen kommerziellen Nutzen verwendest, kannst du nicht, Gemma 4 verwenden. Bei Mistral, ja, du musst es dir tatsächlich einfach im Detail anschauen, weil überall gibt es einfach Lizenzbedingungen, die dich in irgendeiner Art und Weise limitieren. Ja. Es gibt ganz wenige, die einfach klassische MIT oder Apache 2 Lizenzen haben. Ja.
Und das haben wir aber auch nochmal in dem Beitrag aufgeführt. Also für euch, wenn ihr jetzt euch nochmal damit beschäftigen wollt und mal gucken wollt, was könnte denn für mein Unternehmen ein passendes Open-Source-KI-Modell sein, findet ihr da die Infos zumindest mal, um zu beginnen und schon mal so eine Vorauswahl vielleicht zu treffen. Genau. Ein Aspekt, der ja beim Einsatz von KI auch in Unternehmen gerade immer wieder eine Rolle spielt, ist, wie kommen denn eigentlich die Antworten und die Ergebnisse zustande? Das kann aus rechtlicher Sicht relevant sein, weil KI ist ja oft so eine Blackbox. Das heißt also, du kriegst eine Antwort, aber du weißt überhaupt nicht, wie diese Antwort zustande gekommen ist. Und da ist eine Neuentwicklung interessant von Anthropic namens Natural Language Autoencoders. Und da sollen ja interne Modellaktivierungen in natürlichsprachliche Beschreibungen übersetzt werden. Und das heißt, man kann mehr oder weniger so den Gedankengang des Modells nachvollziehen. So zumindest die Idee. Ob das dann in der Praxis auch beweissicher ist oder ob uns das Modell dann nicht einen vom Pferd erzählen kann, das ist natürlich wieder die andere Frage. Aber ich finde die Idee trotzdem spannend, oder? Wie siehst du das?
Das haben wir, ich glaube, letzte Woche oder vorletzte Woche war das Thema, wo die Rechtssicherheit von KI-Modellen ein Thema war, wo wir gesagt haben, wenn ein Modell irgendeine Begründung schreibt, warum sie etwas so entschieden hat oder warum sie eine Antwort gegeben hat, dann heißt das nicht oder es heißt sogar in den meisten Fällen nicht, dass es tatsächlich so war. Also sie erfindet tatsächlich diese Begründung in den meisten Fällen. Und da hatten wir auch schon über das Thema, also Anthropic hat ja 2024 diese Visualisierung der Aktivierungen dargestellt. Ne? Das hatten wir auch das letzte Mal auch schon angesprochen. Und jetzt haben sie tatsächlich das in, also diese Visualisierung der Modellaktivierung in so ein Language Model gegossen, damit nicht nur damit du nicht nur siehst, wo diese Modelle aktiviert werden, sondern dass das dann auch in natürliche Sprache beschreibt, was es denn dort tatsächlich getan hat. Also quasi so eine Art Übersetzer von diese Modellbereiche wurden aktiviert und das bedeutet, das wurde gedacht. Ja? Also so eine Art Übersetzungsmodell von der Visualisierung hin zu natürlicher Sprache. Und das ist tatsächlich notwendig, weil du musst einfach tatsächlich für die Rechtssicherheit wissen, was ist der klare Chain of Thought. Und bei Menschen, wir können behaupten, das ist der Grund, warum wir das so entschieden haben. Und die Menschen müssen es uns glauben, weil wir das jetzt sagen. Ein Gericht kann natürlich hergehen und sagen, naja, ich glaube, du hast das aus niederen Gründen getan und nicht aus höheren Gründen. Aber das ist dann wiederum die Rechtsprechung. Bei Menschen kann man auch nicht reinschauen, was er tatsächlich denkt. Aber dafür haben wir auch, das haben wir auch das letzte Mal besprochen, haben wir halt Gremien, wir haben Absprachen, wir sitzen in Meetings zusammen, wir entscheiden gemeinsam. Es gibt immer ein Vier-Augen-Prinzip bei allen, was größere Entscheidungen darstellt. Oder überall dort, wo du Dinge durchdenkst, hast du nicht einen Menschen, sondern du hast mehrere Menschen, die das durchdenken. Das heißt, wir sind mehr oder weniger durch unsere menschliche Limitierung dazu gezwungen, diese Chain of Thought oder halt den Austausch mit anderen Menschen in irgendeiner Art und Weise zu dokumentieren, das hat die KI halt nicht. Ja. Die hat halt das ganze Wissen der Welt zusammentrainiert und spuckt dann irgendwas aus als Resultat des Trainings und wir müssen ihr glauben. Und wenn wir sie fragen, wie sie dazu gekommen ist, sagt sie uns irgendwas. Und zwar auf dieselbe Art und Weise, wie sie das ausgespuckt hat.
Ja, also kein wirklicher Fortschritt oder kein Durchbruch, sagen wir mal, in puncto Rechtssicherheit. So könnte man es, glaube ich, zusammenfassen.
Genau, aber das könnte jetzt tatsächlich eben der erste Schritt sein, um diese Rechtssicherheit zu bringen, wenn es diese Übersetzung gibt, weil es muss ja auch nicht genau sein. Es reicht ja, wenn man nachweisen kann, dass das tatsächlich der Ursprung war. Das ist ja auch wie bei Menschen. Ja? Also wenn ich weiß, okay, warum du das getan hast, weil ich dich schon kenne, dann brauche ich ja eh nicht fragen. Ja?
Ja, ist klar. Gut, ja, nächste Nachricht in dieser Kategorie KI's Next Topmodel. Und zwar stammt die von Baidu. Baidu ist ja das Google Chinas, kann man sagen. Also die mit Abstand in China am meisten genutzte Suchmaschine. Die sind aber auch im Bereich KI umtriebig und haben mit Ernie 5.1 ein neues Modell vorgestellt. Und das Bemerkenswerte hier ist, dass die Pre-Training-Kosten deutlich geringer sind als bei vergleichbaren Modellen. Also laut der Meldung liegen die bei nur etwa 6% im Vergleich zu ähnlichen Modellen. Und das wird möglich durch eine besondere Pre-Training-Architektur und asynchrones Reinforcement Learning. Okay, das klingt erstmal gut. Kann ich mir jetzt aber trotzdem noch nicht so wahnsinnig viel drunter vorstellen. Kannst du das so ein bisschen ausführen, was das bedeutet?
Also ich versuche es mal an der Oberfläche kurz zu erklären. Es gibt ja ganz viele, also da komme ich wieder zu dem Punkt, wir hatten ja schon mal darüber diskutiert, dass wir erklären wollen, wie so ein Trainingsprozess grundsätzlich funktioniert und wie auch so ein Transformer grundsätzlich funktioniert. Seit Wochen versuche ich da auch noch diese Präsentation fertig zu bekommen. Ist aber viel komplizierter, als ich gedacht hatte, weil man vieles einfach nicht so einfach erklären kann, ohne die Mathematik dahinter zu erklären. Und hier ist es ähnlich. Also hier, ich hab kurz drüber geschaut, welche Aspekte sie hier verändert haben. Und hier sind eben, ja, das eine ist halt eine asynchrone, also eine Entkoppelung quasi des Reinforcement Learnings von dem Prozess. Und also eine Aufteilung auf mehrere Reinforcement Learning Controller. Aber ich will jetzt gar nicht in die Details jetzt reingehen, weil wir müssen vorher dieses Training oder dieses Transformer erklären, wie ein Transformer funktioniert, machen, weil sonst wird man hier nicht wirklich schlau daraus. Es gibt ja ganz viele unterschiedliche Entwicklungen in der Geschichte der Transformer-Modelle, die dazu geführt haben, dass die Effizienz gesteigert wurde, dass überhaupt diese Tokengröße, dass auch die Token-Windows immer größer geworden sind. Das sind Errungenschaften, sind viele kleine iterative Errungenschaften in den Trainingsprozessen und auch in der Inference. Und wenn man auch nur einen Bruchteil von dem glauben kann, was Ernie 5.1 hier veröffentlicht hat, verändert das natürlich wieder das ganze Pre-Training-Thema massiv, weil es wieder eine neue Iteration von Trainingsmethode rausbringt, die die Ressourcen mehr oder weniger zehntelt. Ja? Also selbst wenn es jetzt 10% wären oder 20% wären, kannst du halt plötzlich viel schneller, viel mehr Daten verarbeiten und viel größere Modelle trainieren auch. Und wenn du viel größere Modelle trainieren kannst, dann kannst du auch viel größere Modelle in der Inference halten. Wobei auch hier, also wenn man sich das Modell, also wenn man sich das anschaut, sie reden hier hauptsächlich im Trainingsprozess, ja. Der Rückschluss dazu wäre, man kann jetzt nicht nur günstiger die Modelle trainieren, man kann auch viel größere Modelle trainieren. Was aber bedeuten müsste, dass man auch eine neue Inference-Methode entwickeln müsste, weil wenn du, sagen wir, ein 10-Billionen-Parameter hast, also 10-Billionen-Parameter-Modell hast, kannst du das auf aktueller Infrastruktur nicht sehr effizient betreiben. Also das wäre sehr, 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 sehr teuer. Das heißt, man müsste, also nur weil man jetzt das Training besser bekommen hat, heißt das noch lange nicht, dass das jetzt eine Auswirkung mehr haben wird. Und da bin ich jetzt gespannt. Ich habe das Paper noch nicht genau gelesen. Also ich habe hier ein bisschen mir angeschaut, was sie da jetzt grob getan haben und inwiefern das Modell jetzt viel besser ist. Was die Capabilities angeht, ist es jetzt nicht viel besser als die Frontier Models, aber es ist ein gutes Modell und es ist halt nur mit 6% der Ressourcen produziert worden. Und das ist die große Message hier. Ja, also wenn das auch nur ansatzweise stimmt, dann haben wir wieder einen neuen Weg gefunden und dann haben die Chinesen vor allem, und die Chinesen haben ja auch schon mit DeepSeek, also mit den verschiedenen Dance- und Sparse-Methoden, haben sie Modelle, also die Art und Weise, wie Modelle trainiert werden, so optimiert, dass sie halt viel effizienter laufen. Und da sieht man auch, dass die Hälfte der KI-Wissenschaftler tatsächlich in China sitzt einfach, ja. Und die sitzen halt in diesen Laboren wie Baidu und in DeepSeek und Quen, Alibaba und was weiß ich was, ja. Und ja, Ich weiß nicht, ob sie es public machen werden. Sie haben es beschrieben und wenn sie es beschrieben haben, werden es die anderen auch bald kopieren. ob es dann ein Patent oder irgendein Paper dazu gibt, das weiß ich noch nicht. Also ich habe noch kein Paper gefunden dazu. Das heißt, es kann auch sehr viel heiße Luft sein. Und in Wirklichkeit ist einfach nur, haben die nur irgendeinen Nvidia-GPU-Cluster weiterverwendet, der irgendwo in irgendeinem dunklen Datacenter steht, der illegal betrieben wird. Aber das kann man jetzt nicht genau sagen. Man muss sich das jetzt mal im Detail anschauen. Ich habe jetzt noch nicht die Zeit gefunden, mir das im Detail anzusehen. Aber wenn das auch nur bruchteilweise stimmen sollte, gibt's hier wieder neue Entwicklungen. Also wir haben auch schon nach DeepSeek gesehen, dass da auch die großen Frontier Models massiv neue weitere Schritte gemacht haben. Und das wird hier ähnlich sein.
Ja, und von dem würde ich gerne mal in Richtung noch einer praktischen Innovation, sage ich mal, gehen, weil wir haben ja auch schon öfter über die agentische Weiterentwicklung des Webs gesprochen. Und aufbauend auf den Modellen ist ja letztendlich das, was beim Endnutzer ankommt, das, was entscheidend ist. Und hier gibt es jetzt auch was Spannendes Neues von Google. Und zwar will Google jetzt eben Gemini in Form agentischer Fähigkeiten auf die Geräte, also Smartphones, aber auch dann zukünftig Smartwatches, Autos, Brillen, Laptops und so weiter bringen. Und damit kann man dann recht einfach mehrstufige Aufgaben erledigen lassen, so wie man es eben auch schon von anderen KI-Agenten kennt. Google will da offensichtlich auch dann eine Lücke schließen zum Wettbewerb gegen oder mit Anthropic und OpenAI. Eine spannende Sache in diesem Zusammenhang, die ich besonders interessant finde, ist die Funktion Create My Widget. Kann man sich so vorstellen, dass man einfach einsprechen oder eintippen muss, was man möchte, was man braucht. Und dann wird sozusagen on the fly eine passende App erstellt. Also all diejenigen, die jetzt noch ihr Geld mit Apps verdienen für Smartphones, die sollten sich jetzt mal aufmerksam anhören und vielleicht sich schon mal Gedanken machen, was das für ihr Geschäft bedeuten könnte, weil zukünftig sieht es so aus, egal ob ich jetzt irgendwie eine Wetter-App brauche oder eine News-App, eine Dating-App, ich mache mir einfach meine eigene App, beziehungsweise ich sage einfach dem Smartphone, was für eine App ich brauche und ja, dann in ein paar Minuten habe ich die. So, das wird wahrscheinlich so die nächste Zäsur sein hier in diesem ganzen Web-Ökosystem. Und erwartest du davon auch Umwälzungen und Umbrüche, Yusuf?
Das stellt natürlich den gesamten App-Store in Frage. Wir haben ja, ich glaube, letzte Woche haben wir drüber geredet, weil ja OpenAI ein eigenes Phone bauen wollte, ne? Und da in dem Kontext hatten wir diskutiert, ob es OpenAI gelingen wird, ein OS zu bauen, das eben diese ganze App Store-Logik in irgendeiner Art und Weise ad absurdum führt. Und siehe da, Google macht's vor. Sie disrupten sich selbst. Mal wieder, ja, weil was sie damit tun ist, sie killen das Ganze, die gesamte App-Infrastruktur, sie killen auch ihren gesamten Revenue-Stream, den App-Store-Revenue-Stream und ermöglichen jetzt, dass dein Handy nicht mehr ein Gerät ist, wo du einfach irgendwelche Dinge executest von irgendwelchen Apps, sondern du kannst dir einfach dein eigenes Ding selber bauen, vibe-coden quasi, ja, wie du es haben willst. Und das ist keine Abhängigkeit mehr. Jetzt ist die Frage, wie wird das Google monetarisieren? Das heißt, wird das nur mit Gemini gehen? Kann ich das dann auch mit Claude machen? Oder kann ich das dann auch mit, weiß nicht, ChatGPT machen? Und wie wird das dann verankert sein? Also in welchem OS wird es in Android sein? Also so schaut es ja aus. Angeblich Samsung Galaxy S26 und das Pixel Phone 10 sollen ab Sommer 2026 diese Funktionen haben. Das heißt, da werden wir sehen, ob das dann tatsächlich ankommt oder nicht, oder ob die Leute einfach zu träge sind, weil es könnte ja auch ein klassischer Rohrkrepierer werden, weil wer will das schon? Ne? Also ehrlich gesagt, ich will das Gute an meinem Handy ist, dass es ganz einfach ist. Ich will nicht auf meinem Handy Vibe coden. Ich will auch nicht mein eigenes Widget, was auch immer, haben. Ich würde am liebsten mit meinem Handy reden und das soll mir sagen, und das soll mir meine Sachen erledigen.
Aber der Zwischenschritt sozusagen muss weg, ja? Also du direkt vom Bedürfnis zum Ergebnis.
Genau,
ja.
Genau. Also das, aber da, da werden wieder Beispiele genannt wie, ja, stell mir ein Menü zusammen für für mein Fitnessprogramm, ja. Aber wen interessiert denn das? Ich will irgendwo hingehen, wo das bereits erledigt ist, ja. Ich will in ein Lokal gehen, das bereits das Futter für mich so, also mein Essen so für mich baut, dass es zu meinem Fitnessplan passt. Ich will das nicht auf meinem Handy haben. Irgendeinem Gerät übergeben, weiß nicht, meinem Thermomix oder was auch immer, ja, und das soll das für mich kochen. Also insofern glaube ich nicht ganz an diese Vision. Ich glaube, dass die gesamte App-Infrastruktur tatsächlich disrupted wird und ich glaube, dass Google das sehr, sehr gut weiß und deswegen machen sie das. Deswegen disrupten sie sich selber. Damit machen sie aber noch eine zweite Sache. Sie üben massiv Druck auf Apple aus. Weil Apples Strategie ist immer noch, du baust deine KI auf meinem Handy und gibst mir dafür 30% deiner Umsätze. Wenn das aber nicht mehr geht, dann ist es halt dann nicht mehr so easy. Ja? Dann, wenn ich das auf jeden Android-Handy machen kann, ohne dass ich jetzt, also wenn es diese ganze App-Store-Geschichte nicht mehr gibt, was will Apple dann monetarisieren? Das ist ja ihr größter Revenue-Stream. Neben dem, was sie von Google kriegen.
Richtig, richtig. Ja, also, aber ja, wahrscheinlich überlegt sich Google eben auch, ja, irgendjemand wird es sowieso demnächst auf den Markt bringen oder wird sowieso diese Disruption bringen, dann machen wir es doch lieber gleich selbst und profitieren dann noch möglichst viel davon.
Genau, weil Android ist sowieso Open Source, ja, also Android auf der Plattform wird sowieso laufen. Und wenn du das gleich tief integrierst, dann hast du quasi, dann ist es nur sehr konsequent auch von Google, ne? Muss man halt auch sagen, weil sie bringen jetzt quasi ihre KI bis zum Enduser und können hier auch entscheiden, wie die Monetarisierung letztendlich laufen wird. Ob sie ihnen dann in dem Widget dann die Werbung einzeigen, dass sie selbst gewipe-coded haben oder wo dann diese Werbung platziert wird oder ob sie nur den Zugang zum Kunden monetarisieren, weil sie wissen, der Kunde hat jetzt ein Widget gebaut für, weiß ich nicht, Finanz-Apps, also irgendein Finanz-Widget, dann kriegt er halt Werbung für Versicherungen oder für Trade Republic oder was auch immer, ja. Oder kriegt den Zugang zu denen und Trade Republic kann denen einen Account verkaufen. Also das wird schon spannend. Aber es ist sehr, sehr, sehr früh, in einer sehr frühen Phase. Und da sieht man wieder, dass Google schon 5 Schritte vorausdenkt. Ja, also ist schon verrückt.
Wer übrigens das miterleben möchte, wenn Google das vorstellt und vielleicht auch noch mehr Details haben möchte, nächste Woche findet ja die Google I.O. statt, am 19. und 20. Mai. Und da wird das Ganze dann sozusagen auch live präsentiert. Ich bin mir sicher, das wird auch dabei sein und sicherlich noch einiges Spannende mehr. Also ich glaube, wenn es mir zeitlich möglich ist, werde ich da auch wieder einschalten und mir das ansehen, anhören.
Letztes Jahr war das ja sehr spannend, muss man sagen.
Mhm.
Also ich habe das auch letztes Jahr mir reingezogen. Wir haben ja auch eine gute Folge darüber gemacht, also eine richtig gute Folge. Und auch viele, viele News dazu geschrieben.
Genau, werden wir diesmal auch wieder machen, weil das, glaube ich, schon wieder eines der wichtigsten Ereignisse ist in diesem Jahr. Ich muss dazu sagen, ich bin jetzt dieses Jahr nicht ganz so gespannt, wie es im letzten Jahr war. Einfach, weil es rund um Google herum auch so viele spannende neue Entwicklungen und Produkte gibt. Also Google ist jetzt da einer von mehreren, aber nichtsdestotrotz, so wie ich Google kenne, wird da schon wieder der ein oder andere Klopper dabei sein, der uns beschäftigen wird.
Na, es war ja, ich meine, letztes Jahr war es auch deswegen so spannend, weil sie ja vorher richtig verkackt hatten und dann die Aufholjagd angefangen haben. Ja. Und also es kommt mir schon wieder vor wie in einem anderen Leben. Ja, ich sage nur Klebstoff auf der Pizza, ja? Oder Steine fressen. Ja.
Werden wir nicht vergessen.
Ja.
Werden wir nicht vergessen.
Das ist alles nicht so lange her. Ja, also das ist 2024 gewesen. Ja, nur für alle, die es vergessen haben sollten. Gemini und seine Absurditäten inklusive schwarzer Nazis und also da und der Turnaround quasi war die Google I.O. war quasi der Beweis für den Turnaround, wo sie halt auch aus allen Rohren gefeuert haben. Und dieses Jahr wird das nicht mehr ganz so spannend, weil wir wissen, dass sie es hingekriegt haben. Was ein bisschen irritierend ist, dass sie nicht auf diese ganze Mythos und GPT-5.5 Cyber und diese neuen Frontier-Models reagiert haben, weil in Wirklichkeit wird Google auf demselben Level sein. Warum sie es nicht tun, ist mir nicht klar.
Ja, ich glaube, bei Google hat sich so ein bisschen die Prämisse durchgesetzt, wir wollen wirklich, dass, bevor wir mit was Neuem rauskommen, das sehr, sehr gut testen. Das muss ausgereift sein. Und Google ist ja in der komfortablen Situation gegenüber den anderen, also insbesondere OpenAI und Anthropic, dass sie gar keinen Druck haben. Denn der Laden läuft, sie verdienen Geld, sie sind profitabel. Und warum sollten sie jetzt mit irgendwas verfrüht rauskommen und sich dann möglicher Kritik aussetzen? Ich glaube, wir werden einen großen Wurf sehen nächste Woche, vielleicht sogar ein neues Frontier-Modell. Und dann könnte es sogar sein, dass die Karten dann wieder komplett neu gemischt sind.
Ja, also Google hat es ja in dem Enterprise-Markt jetzt nicht ganz hinbekommen, sage ich jetzt einmal. Auch in dem Coding-Markt. Es gibt ja nicht nur Gerüchte, sondern es ist ja schon, dass der Sergey Brin sehr stark ein eigenes Team gebaut hat, um dieses Coding-Thema zu lösen. Und in Zusammenarbeit auch mit DeepMind. Also ich glaube, dass die da sehr, sehr viel reinsetzen und dass dieser Wipe-Code-Ansatz, der jetzt hier vorgestellt wurde, wahrscheinlich ein kleiner Cornerstone sozusagen ist von dem Ganzen. Weil sie würden das ja nicht ankündigen, wenn sie es nicht schon irgendwo hätten. Und sie wollen es vielleicht gar nicht als Coding-Plattform verwenden, sondern nur für die eigene Entwicklung, ja, und für die eigene Infrastruktur. Also das wird sicher spannend. Und vielleicht haben sie auch akzeptiert, dass sie gar nicht in dieses Game wollen. Ja? Vielleicht wollen sie einfach nur in dem Consumer-Markt bleiben. Und in dem Consumer-Markt haben sie ja schon gewonnen. Also da gibt es ja eigentlich, also das ist ja eigentlich gegessen. Sie sind der Einzige, der es langfristig überlebt. Sie sind der Einzige, der alle relevanten strategischen Elemente eint. Ja, von der Infrastruktur, Hardware, eigene Chips, eigene Modelle, eigenes Know-how, die meisten Daten weltweit, die besten Daten weltweit, die besten Wissenschaftler weltweit. Also sie sitzen quasi auf ihrem Haufen Gold und lassen die anderen sich sozusagen gegenseitig auffressen oder zerfletschen und nehmen dann quasi, was übrig ist, glaube ich.
Ja, nee, also wirklich, ich glaube, all das, was du jetzt gesagt hast, auch sind ja die besten Zutaten wieder für etwas Großes, was wir da erwarten dürfen. Gerade weil es jetzt eher ruhig war in letzter Zeit, ist das für mich auch nochmal ein Hinweis darauf, dass da was kommen wird. Ja, schauen wir mal, sind wir gespannt. Also wir sind dabei und wir werden es natürlich auch dann euch berichten, das ist klar. Gut, angesichts der Zeit und auch angesichts der Liste, die wir jetzt schon wieder abgearbeitet haben, möchte ich mal sagen, im positiven Sinne, erstaunlicherweise wieder ziemlich genau im Zeitfenster geblieben, würde ich sagen, das wäre es mal gewesen für heute. Außer du hast noch irgendwas hinzuzufügen.
Nee, alles gut. Ich freue mich, dass alle bis daher zugehört haben. Also alle die drei, die jetzt noch da zuhören. Nein, es sind hoffentlich mehr.
Mit oder ohne uns?
Nein, vielen Dank, dass ihr bisher ja zugehört habt. Wie immer gilt, wir freuen uns über Bewertungen, Kommentare, wenn ihr uns schreibt, wenn ihr irgendwelche Dinge, also Themen bearbeitet haben wollt oder dass wir darüber reden, sagt uns gerne Bescheid. Wie immer freuen wir uns auch über die vergangenen Diskussionen, die wir jetzt gehabt haben, die letzten Wochen. Danke dafür und danke fürs Zuhören. Und dann überlasse ich das letzte Wort dir, Christian. Allen anderen wünsche ich eine wunderbare Woche. Dann bis nächste Woche. Tschüss.
Ja, heute habe ich mal das letzte Wort. Das ist auch schön. Also auch von meiner Seite natürlich Dank an euch alle da draußen, an dich, Yusuf. Und ja, eigentlich ist alles gesagt. Wir freuen uns über jedes Feedback von euch und wir greifen das dann auch gerne auf. Auch wenn ihr Themenwünsche habt, sind wir da sehr offen und gehen darauf gerne ein. Ja, und das wäre es jetzt aber auch wirklich gewesen. Ich verabschiede mich von euch und von dir, Yusuf. Wir hören uns dann nächste Woche wieder an gewohnter Stelle und bis dahin eine gute Zeit. Tschüss.
Tschüss.